Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. Willkommen zu einer neuen Episode. Heute sprechen wir über das Thema Training, speziell Ausdauertraining. Ich selbst trainiere ja schon seit über 10 Jahren im Gym. Ich finde es selber super crazy, wie lange ich einfach schon Krafttraining mache und es nach wie vor einfach unglaublich liebe. Und nebenbei laufe ich auch schon immer ganz gerne, aber tatsächlich erst seit diesem Jahr so, dass ich zum Beispiel auch die Herzfrequenzzone dabei beachte und mich mit diesem Thema somit etwas mehr beschäftige. Die Jahre davor bin ich einfach immer gelaufen aus Spaß und weil es ein Hobby ist. Es ist auch nach wie vor für mich ein Hobby, aber ich beachte jetzt eben ein paar Punkte mehr. Und ich mache ja aktuell auch meine Trainer-B-Lizenz, also ich bin ja Pilates- und Yoga-Trainerin, aber ich wollte auch gerne noch die Trainerlizenzen machen, denn man lernt nie aus und ich finde diese Themen einfach unfassbar spannend und parallel muss ich sagen, neben den Weiterbildungen, die ich mache und die ich auch weiterhin machen möchte, weil mir das auch einfach unglaublich viel Spaß macht, nebenbei finde ich auch einfach mein Podcast und meine Möglichkeiten unglaublich, weil ich habe hier einfach die Chance, von Experten zu lernen und dieses Wissen gleichzeitig auch an euch weiterzugeben. So wie zum Beispiel heute. Heute habe ich Dr. Golo Röhrken zu Gast. Er ist Arzt und Sportwissenschaftler. Und wir tauchen ein in das Thema Ausdauertraining, in das Thema VO2 Max, also die maximale Sauerstoffaufnahme, in das Thema Zone 2 Training, worüber man ja aktuell auch sehr häufig was hört oder liest. Wir schauen uns zum Beispiel an, warum die VO2 Max ein zentraler Indikator für sportliche Leistungsfähigkeit ist, wie man sie verbessern kann, besprechen die Bedeutung von den unterschiedlichen Herzfrequenzzonen, wie wir auch herausfinden können, in welcher Zone wir uns befinden und für welche Ziele, für welches Training welche Zone ist und was auch das optimale Zone 2 Training ist, was sich eben besonders für die Grundlagenausdauer eignet. Wir gehen auch auf das Thema High-Intensity Training ein und eben insgesamt einfach darauf, in welcher Situation, für welches Ziel ist welches Training ideal. Ich würde also sagen, egal ob du Freizeitläufer, Freizeitsportler bist oder Profi bist, die heutige Episode gibt dir wertvolle Tipps, wertvolles Wissen zur Optimierung deines Trainings und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Golo, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich dich hier heute zu Gast habe und würde sagen, zu Beginn stelle ich sehr, sehr gerne erstmal in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, hallo Laura, schön hier sein zu dürfen, freut mich sehr. Und ja, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Dr. Golo Röhrken. Ich bin Arzt, Sportwissenschaftler und coache den einen oder anderen Athleten.
Sehr schön. Und wie kam es dazu? Hat dich das Thema Sport vielleicht schon immer irgendwie interessiert oder wie war so dein Karriereweg?
Ja, ehrlich gesagt, ich war so in meinen Teenagerjahren eigentlich gar nicht so sportlich. Ich komme eigentlich eher so aus einem musikalischen Elternhaus, würde ich sagen. Aber irgendwie hat mich dann Sport, sage ich mal, doch gepackt. Und zwar hat mich damals so der Triathlon ziemlich stark so gepackt, weil ich gemerkt habe, dass ich durch Sport mich besser konzentrieren kann, mich kann besser fokussieren kann und ich auch dadurch halt eine bessere Struktur so in meinem Alltag hatte und ich darüber dann auch erst zum Beispiel in der Schule besser geworden bin und dann auch erst so mir als Ziel gesetzt habe, zum Beispiel Medizin zu studieren. Und das war so ein bisschen eigentlich der Einstieg in das ganze Thema. Und dann war sicherlich nochmal so ein großer Baustein auch, dass ich immer auch Triathlon-Leistungssport gemacht habe, neben dem Medizinstudium. Ich habe dann irgendwie meinen ersten Ironman schon gemacht mit 20 und habe dann eigentlich immer wieder mehrere Ironmans gemacht. Und mein Ziel war, mich für Hawaii immer zu qualifizieren. Das war so mein ganz, ganz großer Traum damals. Und ich bin dann in der Vorbereitung, weiß ich noch, 2015 auf den Ironman Hawaii ziemlich stark ins Übertraining geraten und habe echt sehr viele Fehler gemacht, irgendwie auch in der Vorbereitung. Aber das hat mich auch nochmal so total selber auch auf den hohen Boden gesetzt. Und es hat mir aber auch gezeigt, so man muss mit dem richtigen Training agieren, man muss irgendwie richtig trainieren. Und wenn man es halt dann richtig aufzieht, dann kann man auch Menschen sehr, sehr stark dabei helfen, weil ich immer auch so diesen Paralleleinblick hatte ins Krankenhaus, wo Menschen sehr krank sind, sehr spät irgendwie auch erst probieren, was an ihrem Leben zu ändern. Und ich wollte früher eigentlich immer Kardiologe werden. Und in der Kardiologie ist das so ganz extrem, weil du so viele Patienten hast, die halt an Herzinfarkten erleiden, Schlaganfälle und das auch teilweise schon sehr, sehr früh, also schon so mit 60 oder mit 50 Jahren auch schon. Und man dann nicht mehr so viele Therapieoptionen hat, wenn einmal so dieses Kind irgendwie in den Brunnen gefallen ist. Und ich würde sagen, diese ganze Kombination hat mich dann sehr stark unterstützt, nach Medizin auch Sport zu studieren, eher aufs Coaching zu setzen, nicht so diesen klassischen Krankenhausweg irgendwie auch für mich einzuschlagen.
Sehr spannend. Und was ist dann so der Großteil der Klienten und Klientinnen, die du betreust und coacht?
Wir haben so ein Coaching-Team aus 4 Coaches und wir betreuen zum Großteil eigentlich Triathleten und Ausdauersportler. Aber das Klientel ändert sich gerade so ein bisschen und wir haben mehr auch Leute, die generell einfach auch athletischer werden wollen. Und ich würde sagen, das finde ich auch voll schön. Es gibt halt mittlerweile so eine größere Bewegung einfach auch von Menschen, die sagen so, du, ich finde diesen athletischen Lebensstil irgendwie total spannend. Ich möchte nicht mehr auf eine Party gehen. Ich möchte mir nicht irgendwie jeden Abend irgendwie Alkohol trinken, sondern ich möchte irgendwie aktiver werden. Diese ganzen Running Clubs oder so, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, aber ich finde, es sprießt halt im Moment super viel. Und das merke ich, das merken wir halt auch. Und deswegen haben wir auch mittlerweile viele Leute, die einfach sagen, du, ich möchte einfach mein Leben verändern und möchte irgendwie zum Athleten werden.
Ja, schön. Ja, es ist mit Sicherheit eine sehr, sehr schöne und positive Entwicklung. Ich finde, man muss natürlich immer das Ganze aus sämtlichen Perspektiven betrachten, weil ich selber komme zum Beispiel eher so aus der Richtung zu extrem, dass ich eine Zeit lang zu extrem Sport gemacht habe, dann aber auch kombiniert mit, ich sag mal, falscher Ernährung, weil ich einfach zu wenig gegessen habe für meine Aktivität. Aber wenn man sich mal die Gesamtbevölkerung ansieht, dann ist es sicherlich so, dass die meisten sich zu wenig bewegen. Und dann ist es natürlich schön, dass es immer mehr Menschen gibt, die da interessiert sind, vielleicht auch Gruppensportarten oder so Gruppencoachings machen. Also das ist dann sicherlich eine sehr positive Entwicklung.
Voll, ja. Ja, also das, was du gerade gesagt hast mit zu wenig Essen, da kann ich auch ein Lied von singen. So genau, auch als so ich damals so total zu falsch trainiert habe und zu viel gemacht habe, war halt auch so ganz klar viel zu wenig Energie aufgenommen, dann ins Übertraining geraten, hormonelle Probleme gekriegt und dann eben so diese ganze Leistungssportspirale, die auch Nachteile mit sich bringt, definitiv. Also ja, I feel you.
Aber finde ich auch sehr spannend, weil das ist ja meistens auch so ein Thema, aber vielleicht ist es auch, weil ich so natürlich in meiner Bubble bin und vor allem Frauen mir hier zuhören und auch auf Instagram folgen, aber dass man ja schon oft denkt, dass es mehr Frauen betrifft, dass wenn die nicht ausreichend Energie zu sich nehmen, dann gibt es Zyklusprobleme in Kombination mit Stress und Training, aber natürlich betrifft das Thema genauso auch Männer. Aber das bekommt man halt irgendwie gar nicht so häufig mit. Entweder wird nicht darüber gesprochen oder vielen Männern ist es vielleicht nicht bewusst. Weiß ich nicht.
Ja, das ist voll spannend, weil also die Großteil von unseren Coaches sind Männer. Und bei Männern hast du immer so dieses Lonely Wolf-Verhalten, finde ich. Die dann so sagen, oh, ich mache alles alleine und ich gehe alleine und ich kann so hart trainieren, wie ich will. Und ich schaue mir irgendwie Motivationsvideos an von David Goggins und gehe jetzt einfach voll raus und all out. Und das klappt auch. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann stellen sich viele Leute so bei uns vor nach 3, 4, 5 Monaten, die sagen so, du, ich habe gar keine Motivation mehr. Ich funktioniere nicht mehr in meinem Job. Ich funktioniere nicht mehr in meinem Alltag. Und irgendwie kriege ich auch mein Training nicht mehr richtig auf die Kette. Was soll ich tun? Und die einfach sich dann genau in diese Spirale halt so reingefressen haben. Und ich glaube, bei Frauen manchmal fällt das sogar vielleicht früher auf, wegen halt Zyklusstörungen und Problemen. Aber ich würde definitiv sagen, dass ganz, ganz, ganz viele Männer auch damit, wenn sie ehrlich zu sich wären, ein sehr großes Problem haben, ja.
Ja, spannend. Ich würde sagen, wir steigen damit mal in das heutige Thema ein, worüber ich mit dir ein bisschen tiefer sprechen möchte, und zwar das Thema Ausdauertraining oder auch bekannt als Cardiotraining, was ja zahlreiche positive gesundheitliche Effekte hat, wenn man es eben auch im richtigen Maße macht. Es kann zur Gewichtskontrolle beitragen, es stärkt unser Herz-Kreislauf-System, es kann auch das Immunsystem positiv unterstützen, wenn man es im richtigen Maße macht. Und fördert auch unsere Stimmung, kann auch den Stressabbau unterstützen. Alles eben immer vorausgesetzt, dass man das in einer guten Balance macht. Vielleicht kannst du uns ein bisschen genauer erklären, inwiefern stärkt denn Ausdauertraining das Herz-Kreislauf-System? Was passiert denn da in unserem Körper?
Ja, super gerne. Also Ausdauertraining führt zu einer Stärkung so des Herz-Kreislauf-Systems in mehreren Ebenen, in mehreren Faktoren. Einerseits führt Ausdauertraining dazu, dass wir meistens so mehr Flüssigkeit haben in unserem gesamten System. Und das führt dazu, dass dann so die Kammern des Herzens zum Beispiel ökonomisch sich, sagt man so, vergrößern. Das heißt nichts anderes, als das Herz wird einfach stärker. Und dadurch, dass das Herz stärker wird, sorgt das eben dafür, dass so der Blutfluss vor allen Dingen irgendwie auch angeregt wird. Was aber auch eben ein schöner Effekt ist, eben so durch dieses ganze Ausdauertraining, ist dadurch, dass wir so ein stärkeres Herz-Kreislauf-System haben, sprießen auch mehr Kapillare auch so ein. Also wir haben ja irgendwie unsere Muskulatur und darum herum haben wir mehrere Gefäße und die werden auch meistens dann besser versorgt, also die Muskulatur mit Gefäßen. Und das sind auch so Faktoren, die positiv zu bewerten sind, gerade so was Ausdauertraining einfach auch generell angeht.
Und welche Methoden oder Tests, sag ich jetzt mal, gibt es, um zu messen, wie gut die Ausdauer ist?
Ja, also es gibt einerseits ganz klassischerweise, wie man Ausdauertraining oder auch so diese Ausdauermaschine beschreibt, ist die V2 Max. Das ist so die maximale Sauerstoffaufnahme des Körpers und das ist das, wie man auch so Performance oder Leistungsfähigkeit im sportwissenschaftlichen Kontext beschreibt von Ausdauer. Dann gibt es aber auch noch so Faktoren, wie man eher so nicht jetzt so diese maximale Kapazität beschreibt, sondern eher so den Bereich beschreibt, wo man noch sehr, sehr gut und sehr ökonomisch arbeitet mit seinem ganzen System. Und das ist eher so die sogenannte Zone 2 zum Beispiel, die jetzt auch so ein bisschen mehr, ja, gerade in der letzten Zeit eher auch ein bisschen bekannter geworden ist. Und das ist so der Bereich, wo wir eigentlich am meisten Fett eigentlich so umsetzen in unserer Zelle. Das heißt, wo wir Energie sehr ökonomisch gewinnen. Also wir haben ja irgendwie verschiedenste Möglichkeiten, Energie zu gewinnen. Wir haben irgendwie einerseits die Möglichkeit, mit Kohlenhydraten sehr, sehr schnelle Energie zu gewährleisten, was eine wichtige Form ist. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Möglichkeit, mit Fetten einfach sehr ökonomisch auch wiederum Energie herzustellen. Und das ist, sage ich mal so, dieser Bereich vor allen Dingen, den die Zone 2 umdeckt. Also eben zu sagen, wie hoch ist wirklich dann auch so der Fettstoffwechsel und wie ökonomisch können wir auch Energie herstellen.
Und du hattest jetzt VO2 Max schon angesprochen. Das ist ja die maximale Sauerstoffaufnahme unseres Körpers, während wir eine sportliche Aktivität machen. Welche Faktoren hängen jetzt damit zusammen? Was genau sagt uns dieser Wert für jemanden, der jetzt vielleicht auch noch nie davon gehört hat?
Ja, die VO2 Max ist die Sauerstoffausnutzung des Körpers, also wirklich, wie viel Sauerstoff kannst du auch genau umsetzen mit deinem Körper. Und wichtig ist dabei zu sagen, sehr hochleistungsaktive Menschen verbrennen mehr Energie und können mehr Sauerstoff umsetzen. Das heißt, jemand, der jetzt Anfänger ist, zum Beispiel im Ausdauersport, wird zum Beispiel viel weniger Energie verbrennen als jemand, der fortgeschritten ist oder der zum Beispiel Profi ist. Und das hat viel damit zu tun, weil eben dieser Sauerstoff-Turnover einfach höher ist und Sauerstoff-Turnover im maximalen Bereich ist nichts anderes, so wie die VO2 Max. Und die VO2 Max hängt ganz wesentlich von zwei Faktoren ab in der sportlichen Leistungsfähigkeit. Das eine ist so der Transport von Sauerstoff und das andere ist aber auch so die Aufnahme eben von Sauerstoff. Also prinzipiell einerseits so das Logistikunternehmen, wenn man so will, und aber auch dann wirklich das, was so verarbeitet wird an dem Sauerstoff. Und das Logistikunternehmen, das haben wir auch gerade schon so angesprochen, das ist eigentlich so die Herzperformance, also die Herzleistung, wie gut wie viel Volumen kannst du auch wirklich pumpen. Das ist ganz stark davon abhängig, so wie hoch ist dein sogenanntes Herzminutenvolumen, also wie viel kann dein Herz auch pro Minute wirklich pumpen. Und andererseits aber auch davon abhängig, so wie hoch ist diese Kapillarisierung, also wie viele Gefäße sind auch wirklich vorhanden in der Muskulatur. Und dann gibt es eben den zweiten Faktor, was so eigentlich die Mitochondrien sind. Also Mitochondrien sind so die Kraftwerke von unseren Zellen, die dafür sorgen, dass wir diesen Sauerstoff auch gut umsetzen können, eben in Energie.
Und welche Methoden gibt es da jetzt, die VO2 Max zu messen? Kann man das jetzt auch irgendwie ohne einen Labortest grob einschätzen, zu Hause für sich oder mit Fitness-Trackern, oder wie genau kann man das ermitteln?
Ja, der Goldstandard ist hier natürlich so diese Leistungsdiagnostik, die wahrscheinlich auch viele kennen. Wichtig ist, wenn man diesen Goldstandard benutzen will, das ist immer relativ aufwendig, ist relativ teuer, und ich würde es auch nur wirklich fortgeschrittenen Athleten oder Athletinnen empfehlen, weil man seinen Körper schon gut kennen muss und weil man auch schon gut verstehen muss, so wie weit kann man wirklich gehen bei so einer Belastung. Es ist nicht einfach so durchzuführen, würde ich immer sagen, und man muss auch gut angeleitet werden. Und das Labor, wo man das machen will, muss auch einen sehr guten Test dafür einfach auch haben. Dann gibt es die Möglichkeit, es selber zu machen über einen Leistungstest, was relativ gut funktioniert so eigentlich auf dem Fahrradergometer oder auf dem Ruderergometer kann man das sehr, sehr gut für sich herausfinden und testen. Da gibt es verschiedene Protokolle, die man auch wählen kann. Beim Fahrradergometer klassischerweise so ein 5-Minuten-Test. Da braucht man dann diese Leistung, die man, sage ich mal, hat. Und dann gibt es einen Wert, mit dem man den multiplizieren kann, um die VO2 Max auszurechnen. Und beim Ruderergometer kann man auch mal im Internet einfach gucken. Gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man sie ausrechnen kann. Und die einfachste Möglichkeit ist eben dieser Algorithmus, den die Fitness-Tracker rausgeben. Und der, muss man sagen, funktioniert auch gut. Also damit hat man schon ein gutes Anzeichen, wo man sich auch genau befindet. Ob man eher eine gute VO2 Max hat oder eher eine nicht so gute VO2 Max. Und ich würde sagen, das ist immer ein guter Startpunkt, um damit anzufangen. Und wenn man den Wert hat, kann man damit eigentlich schon relativ gut arbeiten.
Ja, ich denke, der Umgang mit, weil du es jetzt gesagt hast, dass man es eher als einen guten Orientierungswert nutzen sollte, das ist ja ähnlich wie, wenn man den Kalorienverbrauch berechnen will. Wir können ja nicht sagen, das und das ergibt dir die exakte Kalorienanzahl, die du verbrauchst, sondern man muss halt immer im Hinterkopf behalten, das ist ein ungefährer Wert, an dem man sich orientieren kann und dann selber so ein bisschen rumspielen muss, was es dann letztendlich ist. Ja.
Voll.
Was ich ja auch sehr spannend finde, was jetzt so das nächste Thema ist, was ich gerne mit dir besprechen möchte, ist das Thema Trainingszone. Du hast jetzt schon angesprochen, Zone 2, das rückt aktuell immer mehr so in den Fokus. Also ich denke, ganz viele, die uns jetzt hier gerade zuhören, haben diesen Begriff schon mal gehört. Ich selber habe zum Beispiel auch letztens erst ein Reel dazu gemacht. Wir haben ja diese unterschiedlichen Zonen und jede Zone ist ja auch für unterschiedliche Trainingseffekte vorgesehen. Und die Herzfrequenz sagt uns ja aus, wie viele Schläge macht unser Herz pro Minute. Und je nachdem, wie unsere Aktivität ist, verändert sich das ganze Jahr. Das heißt, wenn wir spazieren gehen, dann muss unser Herz langsamer schlagen. Wenn wir jetzt aber ein hochintensives Training machen mit Intervallen, dann muss unser Herz schneller schlagen. Vielleicht kannst du uns einmal jetzt nochmal verdeutlichen, welche Zonen gibt es? Welche Zone ist für welches Training und was überhaupt, ja, bedeutet das für uns? Woher kommt das Ganze überhaupt?
Okay, das ist eine gute Frage. Es ist auch so ein bisschen so ein Deep Dive in Trainingszonen. Okay, also es gibt prinzipiell, gab es früher ein deutsches System und es gab immer ein englisches System. Und das deutsche System war immer so dieses Grundlagenausdauer. Grundlagenausdauer 1, Grundlagenausdauer 2, Entwicklungsbereich, wettkampfspezifischer Bereich. Und ich fand das System immer schon ein bisschen komisch, weil das nie so genau abgesteckt ist in viele Bereiche. Und dann gab es eigentlich so in der Wissenschaft so diese Überlegung zu sagen, wie können wir das System ein bisschen vereinfachen und besser machen? Und daraus haben sich dann zuerst 5 Trainingszonen abgegliedert. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5. Davon 2 Low-Intensity-Zonen, eine Medium-Intensity-Zone und 2 High-Intensity-Zonen. Wir zum Beispiel benutzen ein 6-Zonen-Modell, weil wir die Medium-Intensity-Bereiche auch noch in 2 Zonen untergliedern. Aber es ist gar nicht so wichtig. Eigentlich für den Anfänger und für die Anfängerin ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, es gibt ein Low-Intensity-Training, Es gibt ein Medium-Intensity-Training und es gibt ein High-Intensity-Training. Das Low-Intensity-Training ist klassischerweise so alles unterhalb von 75-80% der maximalen Herzfrequenz. Im Laufen eher so bei 76-80% der maximalen Herzfrequenz. Im Radfahren ist es ein bisschen geringer, da sind es eher so 72-75% der maximalen Herzfrequenz. Und das ist so der Bereich, wo die Basis geschaffen wird, wo die Grundlage geschaffen wird, wo man so diese Foundation aufbaut für Ausdauertraining. Und ich würde sagen, aus meiner Ansicht und auch aus dem, so was ich aus dem Coaching erlebe, ist das so das, was bei sehr vielen Anfängern nie wirklich entwickelt wird. Und sehr viele probieren dann schon in viel höheren Trainingsbereichen unterwegs zu sein. Da ist der langfristige Effekt aber nicht so da, als wenn man wirklich viel auf seine Grundlage setzt. Und dann gibt es eben das Medium-Intensity-Training, was klassischerweise so bei 80-90% der maximalen Herzfrequenz stattfindet. Das ist so in der Sportwissenschaft bezeichnet man das so eigentlich als den Ökonomisierungsbereich, wo man viel dann so Kraftausdauer entwickelt, wo, wenn man in Wettkämpfe geht, der Bereich auch sehr wichtig ist, weil der da auch viel abgegriffen wird. Das ist aber auch der Bereich, wo vor allen Dingen auch Kohlenhydrate sehr, sehr stark umgesetzt werden, verbrannt werden. Und der ist gar nicht so wichtig für Anfänger, Anfängerinnen, weil Anfänger, Anfängerinnen, da fehlt vor allen Dingen noch so das Fundament und die können noch gar nicht so richtig ökonomisieren, weil sie noch gar nicht den Motor entwickelt wirklich haben. Und ein Motor, der nicht da ist, kann man eben natürlich auch nicht wirklich ökonomisieren. Und dann gibt es natürlich noch so den High-Intensity-Bereich, der klassischerweise so organisiert ist, dass er bei über 90% der maximalen Herzfrequenz stattfindet. Und das ist so der Bereich, der im Ausdauersport, man arbeitet viel in diesem Bereich auch, mit sehr harten Intervallen, mit sehr kurzer Pause. Und hier würde ich sagen, das ist so der Bereich, wo man dann nochmal die letzten Prozente nochmal der VO2 Max nach oben bringen möchte. Und so das Fundament, was man aufgebaut hat, jetzt gut zu hebeln, nochmal im High-Intensity-Bereich und nochmal so die letzten Effekte rauszukitzeln. High-Intensity-Training ist sehr effektiv, ja. Es gibt sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass man damit seine VO2 Max sehr schnell enorm verbessern kann. Ist auch so meine Coaching-Erfahrung. Aber man muss damit sehr vorsichtig umgehen, man muss das richtig einsetzen und man muss immer auch auf die langfristige Entwicklung achten, weil es bringt halt nicht so viel, dass man mal in 8-10 Wochen High-Intensity-Training gut umsetzt, aber danach die Leistung halt zusammenfällt wie einfach so ein Kartenhaus.
Mhm. Du hast ja jetzt die Prozentangaben genannt von der maximalen Herzfrequenz. Das heißt, auch als Trainingsanfänger ist es vermutlich, würde ich jetzt mal in den Raum werfen, sinnvoll, wenn man seine maximale Herzfrequenz kennt. Wie kann man die jetzt ermitteln? Es gibt ja einmal diese Formel, 220 minus Lebensalter. Ist das ein guter Orientierungspunkt oder wie kann man das ansonsten noch für sich herausfinden?
Mhm. Also 220 minus Lebensalter ist leider kein guter Wert, das zu machen, weil es gibt schon enorme anatomische Veränderungen, einfach auch bei jedem und die sind sehr individuell auch. Es gibt Athletinnen zum Beispiel, die eher so ein kleineres Herz haben, aber sehr, sehr hohe Herzfrequenz haben, die auch gerne mal Herzfrequenzen haben von 200, 205, 210 Schlägen pro Minute. Und dann gibt es zum Beispiel Athleten, die vielleicht auch schon so ein bisschen länger dabei sind, die größer sind, die ein deutlich größeres Herz haben und die eher dann niedrigere maximale Herzfrequenzwerte haben. Was man machen kann, ist zum Beispiel ein maximaler Herzfrequenzwert, maximaler Herzfrequenztest, wo man innerhalb so von 5-10 Minuten probiert, sich wirklich einmal komplett auszulasten. Zum Beispiel so einen Test würde ich immer empfehlen, auf dem Laufband den durchzuführen, gerne so mit 4-6% Steigung. Und dann fängt man an, mit einem moderaten bis schnellen Tempo locker zu laufen und steigert dann so die ersten 3 Minuten behält man es möglichst konstant und dann steigert man von Minute zu Minute eigentlich so um 1 km/h das Tempo, bis man nachher halt nicht mehr kann. Und dann probiert man so vielleicht die letzten 10 Sekunden zu schauen, wie hoch ist dann auch wirklich die Herzfrequenz. Und das gibt einem zum Beispiel ein relativ gutes Anzeichen dafür, so wo bewegt sich auch wirklich meine maximale Herzfrequenz.
Das funktioniert dann natürlich aber auch nur mit einem Pulsgurt oder einem entsprechenden Fitness-Tracker ums Handgelenk oder ähnliches.
Genau, also ich würde halt den Pulsgurt empfehlen eigentlich noch mehr. Mhm. Wobei die neuen Fitness-Tracker, jetzt auch die ganz neuen, sollen noch eine bessere Abtastrate haben. Nur ein Pulsgrad gibt einem natürlich noch ein bisschen meistens genauere Werte.
Ja. Und weil du jetzt das High-Intensity-Training angesprochen hast, gibt es da vielleicht ansonsten noch irgendwie Hinweise, wie man erkennen kann, dass man in dieser Zone ist? Auf das Zone-2-Training kommen wir gleich noch, weil da habe ich eben auch letztens, als ich das Video dazu gemacht habe, gesagt, wie man erkennen kann, dass man sich in Zone 2 befindet, zum Beispiel, dass man eigentlich sich noch recht gut unterhalten könnte während der Einheit. Welche Hinweise haben wir hier beim HIT-Training und was sagst du zu den YouTube-Workouts, die es teilweise gibt, die sich dann auch High-Intensity-Training nennen?
Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, glaube ich, was ich sage. Aber das Problem ist, dass viele High-Intensity-Trainings da draußen keine High-Intensity-Trainings sind, wie man sie im Ausdauerbereich wissenschaftlich so umsetzen würde. Mhm. Klassischerweise gibt eigentlich so drei Strukturen, wie man High-Intensity-Training irgendwie aufbauen kann. Das eine ist so mit 3 bis 5 Minuten Intervallen mit einer Pause meistens so von 2 bis 3 Minuten dazwischen. Ich sag mal so, macht man meistens so 4 bis 5 Intervalle, sodass man probiert so bis 20 Minuten eigentlich sich so in diesem High-Intensity-Bereich zu bewegen. Wichtig ist dabei immer, dass es schon darum geht, auch möglichst lange in diesem High-Intensity-Bereich zu bleiben. Also wirklich auch einen langen Zeitraum in diesem High-Intensity-Bereich, also bei 85 bis 90% so der maximalen Herzfrequenz zu bleiben. Ich habe eben gesagt 90% der maximalen Herzfrequenz, das stimmt, aber das ist der Zielwert bei High-Intensity-Training. Das heißt, man fängt meistens an mit so einem Workout, ist vielleicht am Anfang bei 85% der maximalen Herzfrequenz und dann steigt die Herzfrequenz innerhalb von dem Workout einfach mehr an und das ist auch okay. Was man meistens auch dabei merkt, ist eine sogenannte Sauerstoffschuld. Das heißt, du fängst irgendwie an und denkst so, boah, ich schaffe es nicht mehr ganz mit meinem Lungenapparat einfach hinterherzukommen und du gehst in so einen Prozess ein, wo du merkst, ich brauche immer mehr Sauerstoff. Und das ist so ein ganz typisches Anzeichen dafür, dass du eben in diesen Bereich kommst, wo es sehr anstrengend wird, diese Belastung aufrechtzuerhalten. Das Problem ist, dass viele Fitnesskurse so aufgebaut sind, dass sie ganz, ganz kurz mal in den High-Intensity-Bereich gehen, dann auch eher so in den wirklich maximalen All-Out-Bereich und dann aber auch wieder komplett abfallen lassen, die Leistung. Also klassischerweise so, wir machen jetzt mal einen Sprint für 20, 30 Sekunden, All-Out, alles was geht und dann haben wir eine Pause von 4 Minuten oder ganz, ganz, ganz lockerer Bewegung. Und erstens diese 30 Sekunden, da kommt man vielleicht dann mal für 5 Sekunden wirklich auch in den Bereich, in den man kommen möchte. Und die Pause danach ist einfach auch deutlich, deutlich zu lang.
Mhm. Und wie weiß man jetzt, wenn man sagt, ja, ich möchte jetzt irgendwie mein Training optimal gestalten, aber sagen wir mal eher als Hobbysportler, jetzt nicht als professioneller Leistungssportler, wie gestaltet man welche Trainingseinheit? Was ist effektiver und für was ist was effektiver, wenn wir uns jetzt mal Zone 2 und das High-Intensity-Training anschauen?
Mhm. Ja, ich würde so ein bisschen differenzieren. Wenn jemand wirklich Anfänger ist, finde ich, macht es halt auch Sinn, mal wirklich einen großen Fokusblock zu legen, nur auf das Zone 2-Training und auch mal die anderen Trainingsinhalte auch vielleicht mehr zu vernachlässigen und dann gerne auch mal zu sagen, ich mache wirklich mal 90-100% aller meiner Ausdauereinheiten im Bereich von Zone 2, im Bereich von Low Intensity. Da vielleicht auch gar nicht nur aufs Laufen zu setzen, weil wenn jemand Anfänger ist, dann wird es für den oder sie sehr schwer, wirklich auch in Zone 2 zu laufen. Weil, ich sag mal so, alles ab 7 Minuten pro Kilometer Pace wird dann schon sehr anstrengend und dann ist es meistens effektiver, eher auf Radfahren oder zum Beispiel auf Rudern zu setzen oder auf Skierg. Das sind eigentlich so die besseren Dinge, die man dann einsetzen kann. Und da vielleicht dann so 3 bis 4 Mal die Woche das umzusetzen und dann vielleicht, wenn man das möchte, zum Beispiel da begleitend noch mäßig ein Krafttraining noch mit dazu zu machen. Das klappt eigentlich relativ gut. Oder wenn jemand wirklich Anfänger ist, zum Beispiel 2-mal die Woche vielleicht oder 3-mal die Woche Zone 2 und ein Krafttraining zum Beispiel noch dazu zu machen. Mhm. Und wenn man dann ein bisschen fortgeschrittener ist, fortgeschrittenere Athletin, fortgeschrittener Athlet, kann man anfangen, so ein bisschen polarisiert zu trainieren, nennt man das. Polarisiertes Training bezeichnet, dass man so 80% der Einheiten immer noch im Low-Intensity-Bereich macht und dann so 20% der Einheiten im High-Intensity-Bereich. Das macht man aber danach so, dass man sagt, man gibt jeder Einheit eigentlich ein Ziel. dass man also sagt, ich mache zum Beispiel 4 Low-Intensity-Sessions die Woche und ich mache 1 High-Intensity die Woche. Oder wenn du es zum Beispiel auf 2 Wochen hochrechnest, kannst du auch sagen, so, ich mache 2 Low-Intensity-Sessions und ich mache alle 2 Wochen eine High-Intensity-Session. So, um dann nochmal diese anderen Effekte zu hebeln. Und dieses polarisierte Training hat sich eben wissenschaftlich gezeigt, dass es sehr effektiv ist, um die VO2max zu verbessern. Und ich würde aber auch sagen, für viele Anfänger, Anfängerinnen kann man das auch noch sehr, sehr gut umsetzen, weil das noch eine Trainingsform ist, wo man sich noch nicht so stark einfach auch bei verausgabt. Und auch bei Hochleistungsathleten klappt ein polarisierter Ansatz meistens noch sehr, 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 sehr gut, sodass man dann sagt, okay, man macht mehr Sessions, aber es geht halt immer noch so darum, diesen Motor möglichst breit zu machen und aufzubauen. Und dann, wenn man sich auf irgendwas spezifischer vorbereiten möchte, dann muss man eben dann andere Programme noch mit einbauen.
Mhm, ja, spannend. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Anfänger zurückgehen, jetzt ist es ja oft auch so, dass ich kenne vor allem viele Mädels, die halt so ein bisschen, ja, denken, wenn es anstrengend ist, wenn man aus der Puste ist, wenn man viel schwitzt, dann ist es auch besonders gut, dann ist es besonders effektiv. Und auch da vielleicht wieder das Beispiel der YouTube-Videos. Da gibt es ja ganz viele, die eigentlich nur auf Ausdauer ausgelegt sind und nicht auf Krafttraining, was aber häufig ein bisschen anders vielleicht wirkt auf die Mädels, die das machen. Und da ist es ja so, dass man eigentlich verstehen muss, nur weil man schwitzt, nur weil es anstrengend ist, ist es nicht unbedingt gleich effektiv für den Muskelaufbau oder für unsere Fitness, für unsere Ausdauer. Vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal, was macht denn das Zone-2-Training, also diese Grundlagenausdauer, die wir dadurch bekommen, was macht das denn so wertvoll und auch wichtig für uns?
Ja, das ist voll die gute Frage. Zone 2 wird ja auch viel besprochen, so im Thema Longevity. Also, dass man lange gesund bleibt, dass man lange lebt, dass man lange ein gutes funktionelles Niveau hat. Und Zone 2 ist so die Basis von dieser VO2 Max, also von diesem maximalen Sauerstoffverbrauch. Und wenn wir eine gute Zone 2 haben, dann haben wir eine bessere Regenerationsfähigkeit. Und das merkt man auch im Alltag. Also dadurch, dass man zum Beispiel, wenn man eine Treppe geht, die Herzfrequenz geht nicht mehr auf 125, sondern sie geht nur noch auf 95 oder auf 100. Das ist so Dinge, das merkt man auf jeden Fall. Und deswegen macht Zone-2-Training, das ist eben auch so wertvoll, dass man das für sich wirklich auch aufbaut, weil man es halt auch merkt. Und dann kann man es ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie sagen möchte, ich möchte Maximalkraft noch trainieren, dann kann man ja auch sagen, okay, ich mache montags ein Zone-2-Training, mach dann irgendwie dienstags zum Beispiel ein Maximalkrafttraining, mach Mittwoch vielleicht mal einen Pausentag, mach Donnerstag wieder ein Zone-2-Training und mach Freitag irgendwie ein Maximalkrafttraining, sodass man das, sage ich mal, auch ganz klar voneinander differenziert. Und was Zone-2-Training eben auch so attraktiv macht, ist, dass es eben auch den Fettstoffwechsel verbessert, was ja eigentlich was ist, was sehr viele Menschen auch verbessern wollen. Und wenn man es dann zum Beispiel kombiniert noch mit Maximalkrafttraining und mit Krafttraining, hat man auch noch relativ gute Effekte so aufs Muskelwachstum, auf mehr Kraft, auf solche Effekte eben noch mit.
Und weil wir es jetzt vorhin schon kurz angesprochen hatten, wie merkt man jetzt, ob man eben in Zone 2 ist oder ob man jetzt wirklich ein hochintensives Training macht? Bei Zone 2 ist es ja so, wie ich schon gesagt habe, man kann sich gut unterhalten während der Einheit, ohne dass man jetzt völlig aus der Puste ist. Was gibt es da sonst noch für Hinweise, die uns so ein bisschen einordnen lassen, in welcher Zone befinde ich mich denn gerade? Also vielleicht auch das Thema Appetit und Hunger. Wenn ich jetzt gar keinen Appetit habe, mir fast schon schlecht ist nach der Einheit, was könnte uns das sagen?
Ja, voll. Also ich glaube, was super wichtig ist, das Thema Körpergefühl, auch in dem Zusammenhang einfach, so wie du auch sagst, so Zone 2 sollte sich locker anfühlen, du solltest dich gut unterhalten können, du solltest zum Beispiel auch nicht mehr so super viel externe Motivation brauchen. Also so ein Training kann man gerne auch mal ohne Musik durchführen. Einfach auch mehr so diesen inneren Dialog zum Beispiel zu pflegen. Und meistens fühlst du dich danach auch nicht total kaputt oder verbraucht oder du bist total im Eimer, sondern es ist eher so ein, ja, befreiendes Gefühl. Oder du fühlst dich meistens eher so, dass du noch länger machen könntest, das Ganze. Und genau wie du auch sagst, meistens hat man danach eigentlich auch eher gut Hunger, sodass man sagt, okay, ich habe jetzt auch Lust, was zu essen. ohne jetzt so wie zum Beispiel bei einem High-Intensity-Training, wo man ja eher so das Gefühl hat, boah, ich habe erstmal gar nicht so viel Hunger und ich habe eher so jetzt das Gefühl, ich muss erstmal so komplett wieder runterkommen. Und was für mich zum Beispiel auch so ein ganz krasser Indikator ist, ist auch der Schlaf. Also wenn man zum Beispiel ein High-Intensity-Training abends macht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man nicht so gut schläft danach und nicht so gut regenerieren kann, auch so danach. Und wenn man in so ein Two-Training macht, sollte das eigentlich kein wirkliches Problem sein.
Mhm, ja. Und wenn man jetzt eine hochintensive Einheit gemacht hat und einem ist danach schwindlig und schlecht, ist das ein Zeichen, dass man zu sehr übertrieben hat oder kann das sogar normal sein?
Also ich glaube, es kann definitiv normal sein, dass einem schwindlig ist, dass einem schlecht ist. Auf jeden Fall, klar. Gerade bei einem High-Intensity-Training würde ich halt immer empfehlen, auch danach möglichst schnell darauf zu achten, Kohlenhydrate zum Beispiel aufzunehmen. Einfach auch, um diesen Open-Window-Effekt möglichst klein zu halten. Open-Window-Effekt ist so der Effekt direkt nach sehr harten Training-Sessions, wo das Immunsystem einfach ein bisschen unten ist. Und hier ist es wichtig, dann auch möglichst schnell so wieder die Speicher zu füllen, weil sonst das Immunsystem halt sehr anfällig ist, auch so für Erkrankungen oder eben auch, dass die Regeneration dadurch sehr, sehr stark verzögert wird.
Okay. Dann kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Thema, wo ich dich gerne was fragen würde. Und zwar ist es das Thema Laktat. Mhm. Das ist vielen wahrscheinlich als ein Abfallprodukt bekannt. Ich habe es zum Beispiel auch mal gehört, da haben wir Freunden beim Triathlon zugeschaut und dann ist eben eine zu schnell gestartet. Und ich weiß nicht, ob man, also das sagt man dann, glaube ich, so, dass sie blau ist, dass Laktat zu schnell ausgestoßen wurde vom Körper und sie dann eben das Laktat gespürt hat. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen erklären, was ist dieses Laktat, woher kommt es, was macht es im Körper und ist es wirklich nur ein Abfallprodukt oder hat es eigentlich noch ganz andere Bedeutung?
Ja, das ist voll das spannende Thema, definitiv. Laktat ist früher so als Abfallprodukt bezeichnet worden und als Ende so unseres schnellen Energiestoffwechsels, wenn wir sehr schnell Energie produzieren, dass dann Laktat anfallen würde. Mittlerweile weiß man, dass Laktat eher so ein Zwischenprodukt ist, was eben entsteht, wenn wir viel und schnell uns bewegen und viel Energie schnell auch verbrauchen, das aber auch dann benutzt werden kann, wieder um ökonomisch Energie herzustellen. Also klassischerweise fällt dann viel Laktat an, auch gerade so, wir haben ja verschiedene Arten von Muskulatur, wir haben eine schnelle Muskulatur, wir haben eine nicht ganz so schnelle Muskulatur und diese schnelle Muskulatur, die produziert sehr viel Laktat. Und dieses Laktat kann aber dann auch wieder so in der langsameren Muskulatur, in dieser klassischen Ausdauermuskulatur, auch wieder verstoffwechselt werden. Und zum Beispiel auch Laktat wird mittlerweile auch in der Medizin mehr benutzt, so bei einigen Erkrankungen, auch zum Beispiel des Gehirns, wo man dann auch ganz bewusst mehr Laktat gibt, weil das Gehirn sehr, sehr gerne Laktat benutzt als Energiequelle. Und das sind alles so Dinge, wo man mittlerweile eben auch weiß, dass Laktat eigentlich nur ein energiereiches Zwischensubstrat ist, was uns, sage ich mal, hilft, dabei den Stoffwechsel zu analysieren, was aber der Zelle dabei hilft, auch Energie herzustellen. Mhm. Das heißt, zum Beispiel, wir benutzen das ja immer noch auch so in der Sportwissenschaft, um Laktatwerte zu messen bei einer Belastung. Dabei ist es halt wichtig, dass man immer eine gleichbleibende Belastung haben muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Sprint macht, dann werden die Laktatwerte total, total hoch sein. Aber es ist nicht wirklich eine Aussage darüber, was gerade so wirklich im Stoffwechsel passiert, sondern eigentlich wollen wir immer so 3 bis 5 Minuten Belastung immer haben und dann Laktat messen. Und dann kann uns das viel darüber aussagen, wo befinden wir uns denn gerade ganz genau? Brauchen wir gerade viel Energie oder brauchen wir gerade ein bisschen weniger Energie? Und was du so ein bisschen bezeichnet, auch so mit diesem Blauwerden, das hat viel auch mit anderen Abfallprodukten in unserer Zelle zu tun. Und Laktat kann uns hier einen Hinweis geben, wo wir uns genau befinden. Aber es ist prinzipiell jetzt nicht das Substrat, was dazu führt, dass wir müde werden, dass wir blau werden, dass die Belastung abgebrochen wird.
Mhm. Spannend. Und es gibt ja auch dann die Laktatmessung. Die wird häufig am Ohrläppchen gemacht, oder?
Mhm. Ja.
Was genau sagen uns dann eben diese Werte aus? Du hast es jetzt schon gesagt, man sollte sich dann 3 bis 5 Minuten in einer Intensität befinden und nicht irgendwie alle 30 Sekunden steigern. Warum genau wird das am Ohrläppchen abgenommen und was können wir da dann im Blut feststellen? Was können wir da messen?
Mhm, ja, also man kann es am Ohrläppchen oder an der Fingerbeere machen. Ohrläppchen ist immer noch das Genaueste und das Beste. Kann man halt nicht selber machen. Und Fingerbeere ist immer ein bisschen höher der Wert als am Ohrläppchen. Und Der Laktatwert sagt uns dann aus, so wo befinden wir uns ganz genau, so im Stoffwechsel. Und dabei kann man sagen, so eigentlich unterhalb von 2 Millimol wird vor allen Dingen mehr langsam kontrahierende Muskulatur angesprochen. Wir sind eher so in diesem Zone-2-Bereich. Bei Hochleistungsathleten sind es eher so 1,5 Millimol. Aber so generell kann man sagen, so bis 2 Millimol ist so dieser Zone-2-Bereich. Und dann hat man eben so dieses Medium-Intensity-Training, was dann eben so von 2 bis 4 Millimol stattfindet. Und das High-Intensity-Training, was klassischerweise so oberhalb von 4 Millimol einfach auch stattfindet. Und so kann uns, sage ich mal, Laktat helfen, auch mal die Zonen weiter zu differenzieren und weiter einfach auch zu verfeinern, das ganze System.
Mhm. Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch ein paar abschließende Fragen. Und zwar, was sollten jetzt alle, die hier zuhören und Hobbyläufer sind, also die jetzt nicht irgendwie auf dem Wettkampf hin trainieren, sondern einfach Spaß haben am Laufen, was sollte oder kann man hier beachten, um optimal vom Training zu profitieren?
Mhm. Spannende Frage. Ich würde sagen, gerade so bei Hobbyläufern finde ich es sehr wichtig, dass sie diese Foundation für sich aufbauen und die Grundlagen entwickeln, weil sie machen es ja letztendlich für ihre Gesundheit und dadurch, dass sie sich besser fühlen, dass sie fitter werden, dass sie sich langfristig aufbauen. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Hobbyläufer auch gerne mal sogar an einem Wettkampf teilnehmen möchten, sich aber nie trauen, weil sie denken, sie sind einfach zu schlecht. Was aber häufig auch ein Grund sein kann, ist, dass sie einfach zu falsch trainieren, dass sie nicht in den richtigen Trainingszonen unterwegs sind. Und wenn man dauerhaft zum Beispiel im Medium-Intensity-Bereich unterwegs ist, dann passiert meistens einfach auch nicht so wirklich viel im Training. Deswegen glaube ich, dass es gerade für die Gruppe sehr, sehr sinnvoll ist und gut ist, dass sie sich mehr mit Low-Intensity-Bereich beschäftigen. Das heißt aber auch, dass wenn man ein Lauftreff zu zweit hat, auch ehrlich kommuniziert und sagt, du, das Tempo, was du läufst, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu hart und ich möchte heute lieber ein bisschen low machen und ein bisschen entspannter machen. Weil das ist ein ganz häufiges Problem, das man natürlich auch, wenn man Sport zusammen macht, man sich auch challenged und man auch Herausforderungen macht und man auch bis an seine Grenze gehen möchte. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Ich komme aus dem Leistungssport und ja, ich liebe Wettkämpfe und ich liebe auch bis an meine Grenze zu gehen. Aber Training ist auch was man für sich macht und wo man auch sagt, okay, das ist auch was gut, mir gut tut, für meine Gesundheit gut tut. Und dabei dann auch für sich herauszufinden, okay, vielleicht ein bisschen mehr Zeit im Low-Intensity-Niveau zu verbringen und weniger so im Medium- oder High-Intensity.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich für viele so das Schwierige, dass man eben in einem Bereich trainiert oder auch läuft, wenn wir jetzt vom Laufen ausgehen, was sich so gesehen nicht wirklich anstrengend anfühlt und man das Gefühl hat, eigentlich macht man vielleicht jetzt gerade gar nicht so wirklich Sport, vor allem die Personen, die eben gerne so richtig Power geben, aber sich da halt bewusst zu machen, das ist notwendig, um eben besser zu werden, um eben schneller zu laufen oder noch mehr, also längere Strecken zu laufen. Ist wahrscheinlich für viele, auch jetzt so für Leistungssportler, gar nicht so einfach oder wie ist da deine Erfahrung? Sagen viele, sie mögen Zone 2 oder ist es eher so eine Trainingseinheit, die manchen nicht so Spaß macht?
Nee, also im Leistungssport würde ich sagen, ist es definitiv so, dass eigentlich jeder weiß, dass Low-Intensity-Grundlagentraining das Training ist, was du zum Großteil absolvierst. Und ich habe auch immer das Gefühl, im Leistungssport ist dieses Thema falscher Ehrgeiz meistens weniger. Also zum Großteil hast du viele Leute, mit denen du einfach gerne trainierst und es ist schön und es macht Spaß und man fährt irgendwie 2 Stunden Fahrrad zusammen und es ist nichts, wozu man sich überwinden muss, sondern es gehört einfach so dazu. Es ist so wie Autofahren. Im Amateursport habe ich aber immer das Gefühl, dass es sehr viel, sehr schnell um Wettkampf geht und dass es auch dann anstrengend ist manchmal und dass auch sehr viele Leistungssportler auch deswegen mit vielen Amateuren nicht trainieren, weil es halt immer wieder darum geht, so du musst dich challengen, du musst halt irgendwie an deine Grenze gehen, du willst das aber in der Einheit gar nicht. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch das Learning ist, glaube ich, von vielen, die in den Sport kommen, dass es auch darum geht, aufzubauen und langfristig gesund zu bleiben und langfristig seine Leistung nach vorne zu bringen. Und ja, dann gibt es die Wettkämpfe und dann kann man diesen Wettkämpfen abrufen und performen, aber Wettkampf ist nicht Training.
Ja, sehr schön. Was sind denn so deine abschließenden Ratschläge für alle, die jetzt sagen, ich möchte meine Fitness, meinen Körper durch Ausdauertraining noch ein bisschen also meine, ich möchte meine Ausdauer noch steigern.
Okay, ja. Ich würde sagen, so meine 3 Top-Tipps, also Nummer 1 sind auf jeden Fall richtige Trainingszonen zu haben. So, was wir auch besprochen haben, so vielleicht mal einen maximalen Herzfrequenztest zu machen, dann zu gucken, dass man sein Zone-2-Niveau kennenlernt, dass man weiß so, okay, das ist wahrscheinlich jetzt eher so Medium-Intensity-Training, das ist High-Intensity-Training und das für sich so rauszufinden. Dann Punkt Nummer 2 würde ich sagen, einen Herzfrequenzsensor zu benutzen, sei es zuerst am Handgelenk, gerne aber auch sowas vielleicht mit Display, dass man halt da auch drauf gucken kann und dass man sich halt auch tracken kann, um halt auch bei den Einheiten so zu wissen, wo bin ich denn jetzt auch genau unterwegs und da dann auch mal drauf zu gucken und dann sich, sag ich mal, auch mit diesen Zonen einfach auch so zu beschäftigen. Und Punkt Nummer 3 ist auch darauf zu achten, dass langfristige Performance-Steigerungen immer kurzfristigen überlegen sind. Also wenn man es schafft, jede Woche 3-mal zu trainieren, ist es definitiv besser langfristig gesehen, anstatt mal zu sagen, ich trainiere mal für 4 Wochen 5-mal die Woche und schaffe es danach gar nicht mehr zum Sport zu kommen. Das heißt, Sport sollte eher dazu führen, dass man vielleicht seine Identifikation verändert als Mensch und sagt so, ich möchte athletischer werden, ich möchte zu einer anderen Person werden und Sport hilft mir dabei oder Sport hilft mir dabei, dieses Ziel zu erreichen, dass ich mich langfristig verändere, anstatt nur zu sagen, so, ich möchte dieses Performance-Ziel oder ich möchte dieses Aussehen-Ziel erreichen und daran dann das zu erreichen und dann auch ist das Ziel erreicht, dann hat man irgendwie keine Motivation mehr. Oder es halt nicht zu schaffen und daran zu scheitern und daran dann seinen Selbstwert irgendwie auch kaputt zu machen.
Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Auch dieses, es ist nicht besser, irgendwie mal 2 Wochen Vollgas zu geben und vielleicht, weil man gerade Urlaub hat oder so, 6 Trainingseinheiten zu machen und dann aber wieder 4, 5, 6 Wochen komplette Pause. Also dieses Auf und Ab, lieber wirklich überlegen, wie kann ich das dauerhaft in meinen Alltag integrieren? Und dann gibt's da auch kein besser oder schlechter, weil viele fragen mich dann auch, wie lange trainierst du, Laura? Ich trainiere immer nur 40 Minuten. Ist das überhaupt genug, aber länger kann ich nicht. Und dann ist halt wirklich so die Frage, gut, wenn du nicht länger kannst, wenn es nicht in deinen Alltag anders passt, dann versuch das Ganze so zu gestalten, dass du diese 40 Minuten optimal für dich nutzen kannst. Ganz egal, ob andere Menschen 1 Stunde oder 2 Stunden im Training verbringen oder vielleicht sogar 2 Trainingseinheiten am Tag haben, weil sie im Leistungssport sind, weil das der Trainingsplan sagt. Ich glaube, da ist ganz wichtig, einfach auf sich zu schauen und da für sich den besten Weg zu finden.
Ja. Voll, absolut, total.
Und vielleicht kannst du uns noch abschließend einen beispielhaften Trainingsplan geben. Einmal für eine Person, die 5-mal pro Woche Zeit hat fürs Training. Mhm. Und so wie du es vorhin beschrieben hast, einfach so dieser schöne Mix aus hochintensiven Einheiten, Zone 2 und auch Krafttraining. Aber auch eine Person, die vielleicht nur 2-mal oder 3-mal Zeit hat und auch nicht so lang. Dass man da einfach so eine Orientierung hat, was habe ich denn für Möglichkeiten?
Okay, fangen wir einmal vielleicht an mit dem etwas Fortgeschrittenen oder mit der Fortgeschritteneren. Da würde ich sagen, wenn du vielleicht jetzt 5-mal die Woche Zeit hast, würde ich sagen so 2-mal die Woche ein Low-Intensity-Training, wo du eben innerhalb so dich gut warm machst und dann eigentlich 30 bis 40 Minuten dich so in diesem Zone-2-Training bewegst. Und dabei würde ich sagen, so gerne eine Session vielleicht im Laufen und eine Session aber auch auf dem Fahrrad-Ergo zum Beispiel zu machen. Das ist eigentlich ein relativ guter Anreiz, das vielleicht auch so umzusetzen. Und dann würde ich einmal die Woche ein High-Intensity-Training gerne auch machen, wo man dann zum Beispiel sagt, dass man mit so einem Ansatz fährt, wo man so 3 bis 4-mal 4-Minuten Intervalle zum Beispiel macht in diesem High-Intensity-Bereich. Hier würde ich aber dann auch eher empfehlen, das zum Beispiel auf dem Fahrrad-Ergo zum Beispiel durchzuführen. Oder wenn man es auf dem Laufband gerne machen möchte, dann würde ich das Laufband benutzen mit ein bisschen Steigerung. Also gerne so vielleicht so bis 4 bis 6%. Das hat so ein bisschen den Vorteil, dass man damit meistens ein bisschen sauberer läuft bei solchen Intervallen. Und dann würde ich aber zusätzlich auf jeden Fall auch noch, weiß nicht, wie viele Sessions wir jetzt haben, aber auf jeden Fall noch 1 bis 2 Kraft. Okay, 3 schon. Da würde ich noch 2 Kraft-Sessions machen. Mhm. Ja, um, sage ich mal, das aufzubauen und dabei dann daran zu arbeiten, so, okay, größere Muskelgruppen anzusprechen und dann eher vielleicht ein bisschen mehr mit Maximalkrafttraining zum Beispiel zu arbeiten.
Mhm. Und dann wahrscheinlich auch bei 2 Einheiten die Woche Ganzkörperplan.
Ja, genau. Ja, genau. Oder vielleicht einmal mehr Hüft, Bein und einmal mehr Oberkörper betonter. Ja. Mhm. Aber nee, du hast schon recht. Es wäre schon besser. 2-mal würde ich sagen auch Ganzkörper. Macht schon mehr Sinn. Ja.
Okay. Und dann für die Person, die nur 2 bis 3 Einheiten pro Woche schafft.
Ja. Okay. Für eine Person, die 2 bis 3 Einheiten die Woche macht, würde ich definitiv aber auch sagen, ich würde halt schon sagen 2 Cardio-Sessions die Woche, weil ich halt so sehe, wenn man Zone 2 einmal für sich richtig aufbaut, dann fällt es meistens leichter, langfristig gesehen, auch vielleicht Sport mehr zu integrieren. Und da würde ich eben sagen, so diese 30 bis 40 Minuten Einheiten Cardio sind super, dabei aber nicht im Laufen, sondern da wirklich eher auf dem Rad-Ergo. Das ist eigentlich so das einfachste Mittel, um wirklich auch reinzukommen in Zone 2. Mhm. Wenn man dann ein bisschen fortgeschrittener ist, kann man auch eine Kombination machen aus Rad und zum Beispiel Ruder-Ergo. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um noch ein bisschen andere Muskelgruppen mal auch anzusprechen. Und wenn man dann ein bisschen fortgeschrittener ist, kann man auch anfangen mit Laufen. Wichtig hier ist darauf zu achten, dass man nicht diesen Cardiac Drift hat, also dass man bei einer gleichbleibenden Pace oder einer gleichbleibenden Belastung nicht die Herzfrequenz immer mehr nach oben weg driftet. So, dass man nicht anfängt so bei 75% und dann aber nach 10 Minuten schon bei 85% ist, sondern wirklich probiert, sich unten zu halten von der Herzfrequenz her und vom Körpergefühl her. Und dann einmal die Woche würde ich auch ein Ganzkörper-Krafttraining machen.
Mhm. Okay. Ja, schön, danke. bevor ich jetzt zu meinen 3 abschließenden Fragen komme, das sind nämlich etwas persönlichere Fragen, die bekommt bei mir jeder Podcast-Gast. Bevor wir darauf kommen, sag uns gerne noch, wo kann man dich finden, wo kann man mehr über dich erfahren? Du hast ja zum Beispiel auch einen eigenen Podcast.
Ja, cool. Genau, ich habe den Rocket Science Podcast, wo man relativ viele so Deep Dives auch zur Trainingslehre findet, aber auch so ein bisschen Themen zu Gesundheit und Leistungsfähigkeit vor allen Dingen. Und sonst findet man mich zum Beispiel auch auf Instagram unter Doc Golo.
Mhm. Verlinke ich gerne auch in der Beschreibung. Dann kommen wir jetzt zu meinen 3 abschließenden Fragen. Die Frage Nummer 1 ist, was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Okay, aus meinem Alltag nicht wegzudenken sind gute Gespräche mit meinen Freunden und Kaffee.
Und was ist eine der für dich wertvollsten Erfahrungen bisher in deinem Leben?
Okay, eine der wertvollsten Erfahrungen bisher in meinem Leben ist, ja, eigentlich das, was wir besprochen haben, mehr auf sich zu achten, authentischer zu sein, zu gucken, was kann man mit seinem Körper gemeinsam erreichen und nicht gegen seinen Körper. Und das eigentlich in allen Lebenslagen, egal ob es jetzt berufliche Themen sind oder auch im Sport.
Und bezogen auf Sport meinst du wahrscheinlich, was du uns zu Beginn erzählt hast, als du da im Übertraining warst und eben einfach gemerkt hast, das war nicht der richtige Weg.
Ja, genau. Also ich saß auf der Weltmeisterschaft, worauf ich mich 5 Jahre lang darauf vorbereitet hatte, heulend am Straßenrand beim Fahrrad, weil ich abgestiegen bin, weil ich nicht mehr konnte. Und das war definitiv ein sehr, sehr einschneidender Moment meines Lebens, wo ich sehr viel hinterfragt habe, wo ich aber auch die richtigen Maßnahmen und die richtigen Coaches und die richtigen Leute dann auch kennengelernt habe.
Okay. Also du hast während dem Wettkampf war dieser Moment, dass du da absteigen musstest.
Ja, also ich bin, Fahrradfahren ist immer meine beste Disziplin gewesen und ich bin gut mitgefahren, habe dann aber gemerkt, so es funktioniert einfach nicht so wie sonst. Ich kann mich nicht so mental konzentrieren. Ich habe aber auch nicht irgendwie die Muskelspannung. Es fühlt sich alles ganz, ganz komisch an. Habe ich angefangen mit Krämpfen und dann bin ich abgestiegen und kurz 1 oder 2 Krokodilstränen gedrückt und dann haben noch irgendwie Helfer zu mir gesagt, du kannst den Wettkampf noch zu Ende machen, so, aber mach doch einfach langsam. Und dann bin ich noch zum Laufen gegangen und bin 30 Kilometer gegangen vom Marathon und dann noch so 12 Kilometer ins Ziel getrottet. Und danach habe ich 1 Jahr fast gar keinen Sport mehr gemacht, weil ich einfach so gemerkt habe, so wie ich es bisher gemacht habe, klappt es nicht mehr.
Krass, also erstmal komplette Pause. Wie hast du dich dann da selber wieder rausholen können?
Ich habe danach mein praktisches Jahr gemacht in Australien und habe da einfach auch andere Coaching-Ansätze kennengelernt. Ich habe vorher meine Doktorarbeit geschrieben und ich hatte, ja, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich hatte eine sehr, sehr stressige Situation in der Klinik da. Und es gab mehrere Dinge, die in meinem Leben einfach nicht so gut funktioniert haben, beruflicher Kontext. Und ich habe einfach probiert, irgendwie mein Training durchzudrücken und durchzuziehen, auf Teufel komm raus. Und in Australien habe ich halt gemerkt, alles mit mehr Leichtigkeit zu machen und mit mehr Spaß zu machen und mehr darauf zu achten, so wie fühlt sich das eigentlich gerade an, so das Training für mich, und mehr auch auf Grundlagenprozesse wirklich zu setzen. Und das hat bei mir sowohl leistungsmäßig, aber eigentlich auch in allen Lebensbereichen einen sehr großen Unterschied gemacht.
Ja, das zeigt einfach, dass eigentlich jede Erfahrung, auch wenn du wahrscheinlich in der Situation damals, wenn es dir jemand gesagt hätte, als du da vom Fahrrad steigen musstest, da hättest du wahrscheinlich alles andere als das hören wollen, aber das zeigt uns eigentlich, dass jede Erfahrung eine Chance ist für was Neues und oftmals auch was Positives dabei rauskommen kann, auch wenn es manchmal halt erstmal eine gewisse Zeit dauert.
Total, ja. Absolut. Also ich glaube, gerade an solchen Erfahrungen wächst man halt enorm viel und ich bin super dankbar auch für die Zeit, auch danach, auch für all die Erfahrungen, die ich danach gesammelt habe.
Ja, glaube ich. Dann kommen wir jetzt zu meiner abschließenden Frage. Was ist der Ratschlag, den du gerne der ganzen Menschheit geben möchtest, wenn du es könntest?
Ich würde sagen, der Ratschlag, den ich der Menschheit geben würde, ist auch mehr mit sich gemeinsam Dinge zu erreichen, mehr grundlagenorientiert zu arbeiten, mehr daran zu arbeiten, dass man konsistent bleibt, dass man langfristig Dinge aufbaut, sei es seine Fitness, sei es aber auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen, und dass man mehr auf sich selber hört und nicht so viel von außen getrieben ist, sondern dass man mehr für sich selber versteht, so, was will ich überhaupt und warum ist mir das wichtig, und nicht darauf zu achten, was seine Familie sagt, was seine Freunde sagen, was Instagram sagt, was sonst was sagt, und irgendwelchen Idealen hinterher zu hängen, sondern wirklich mit sich selber zu connecten und zu gucken, wie will ich überhaupt mein Leben gestalten und warum ist mir Fitness wichtig, warum ist mir meine Gesundheit wichtig, und langfristig daran zu arbeiten.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist vor allem heutzutage super wichtig, weil natürlich sind einmal, wie du sagst, Freunde und Familie welche, die vielleicht einem manchmal reinreden oder vermitteln, das und das willst du oder musst du machen. Aber gerade bei Social Media, wo wir so viele Informationen und Meinungen und Reize bekommen, da ist es ganz, ganz wichtig, wie du sagst, da regelmäßig in sich reinzuhören und zu schauen, was will ich eigentlich. Ja.
Ja.
Ja, sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ja, bis hoffentlich bald mal. Tschüss.
Ciao. Danke dir, Laura.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.